Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Sie leben im Mumintal und haben etwas Nilpferdartiges an sich, die Mumins. Die Finnland-Schwedin Tove Jansson hat diese sehr spezielle Trollfamilie erfunden. Ihre Bücher für Erwachsene aber kennt hierzulande kaum jemand, denn die Mumins machten sie weltberühmt.
Men vore det inte spännande att undersöka var blixten slog ner, sa Mumintrollen. Imorgon, sa hans mamma.
Aber wir könnten doch noch nachschauen, wo der Blitz eingeschlagen hat. Wäre das nicht spannend? Sagte Mumin. Morgen, sagte die Muminmutter. Morgen werden wir alles untersuchen. Dann schwimmen wir auch im Meer.
Imorgon ska vi undersöka allting och simma i havet. Nu är ön bara våt och grå och otrevlig.
Jetzt gerade ist die Insel bloß nass und grau und ungemütlich. Dann deckte sie alle schön mit ihren Decken zu und schlief selbst mit ihrer Handtasche unterm Kopfkissen ein.
Von Mumins und seltsamen Menschen. Tove Jansson und ihr literarisches Werk. Von Renate Maurer.
Es war eine zutiefst bedrückende Zeit für Tove Jansson. Ende 1939, mit dem Einmarsch der Roten Armee in Finnland, hatte der Winterkrieg begonnen. Und danach ging es weiter mit dem Fortsetzungskrieg und dem Lapplandkrieg im Herbst 1944. Zuerst an der Seite der Deutschen und zuletzt gegen sie. Tove Janssons älterer Bruder, ihr Geliebter, ihre Freunde kämpften an der Front. Helsinki wurde von Anfang an bombardiert. 25 war sie bei Kriegsbeginn, eine junge Malerin und gefragte Karikaturistin. Um ihren düsteren Gedanken und Ängsten in eine andere Welt zu entfliehen, schrieb sie ein Märchen.
Es war einmal ein Mumintroll, der mit seiner Mutter durch einen sehr seltsamen Wald ging.
Den märchenhaften Anfang strich sie wieder. Aber die kleinen, nilpferdartigen Protagonisten, Mumintrolle genannt, blieben. Weiß, bauchig und mit langem Quastenschwanz waren sie bereits als Senierfiguren in Janssons Karikaturen aufgetaucht und sahen überhaupt nicht wie die Trolle der nordischen Sagen aus. Zu Beginn der Geschichte irren Muminmama und ihr Sohn durch einen fantastischen Urwald mit riesigen Orchideen. Der Vater ist verschollen.
Det måste ha varit fram på eftermiddagen, någon gång i slutet av augusti.
Es muss irgendwann an einem Nachmittag im August gewesen sein, als Mumin und die Muminmutter den dichtesten Teil des Urwaldes erreichten. Dort war es ganz still und zwischen den Bäumen so schummrig, als hätte sich die Dämmerung bereits herabgesenkt.
Här och där växte jätteblommor som lyste med ett eget ljus likt flämtande lampor.
Hier und da wuchsen Riesenblumen, die ein eigenartiges Licht verbreiteten, wie flackernde Lampen, und weit hinten bewegten sich kleine eisig grüne Punkte zwischen den Schatten.
Lysmaskar.
Glühwürmchen,
sa Mumintrollets Mama.
Erklärte die Muminmutter. Aber sie hatten keine Zeit, stehen zu bleiben und die hellen grünen Punkte näher anzusehen.
Das Buch erscheint auf Schwedisch, der zweiten Amtssprache in Finnland, in Helsinki, mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen und unter dem Titel »Die kleinen Trolle und die große Überschwemmung«.
Und tatsächlich im Jahr 1945 kam es dann heraus. Und es gehört mit dem zweiten Buch, das bei uns als »Komet im Mumintal« bekannt ist, zusammen, so wie ein Prolog und die Weiterführung. Die haben eben diese bedrohlichen Hintergrundszenarien, die sich aus der allgemeinen Weltlage und der Biografie erklären.
Christian Panse. Mumin begeistert seit Kinderzeiten und mit allen Muminwerken bestens vertraut. Naturkatastrophen und die vom Vater getrennte Muminfamilie spiegeln in den ersten Büchern die Kriegsjahre. Aber auch Andersens Märchen und die Abenteuerromane von Jules Verne und Edgar Rice Burroughs lieferten Inspirationen. Tarzan gehörte von klein auf zu Toves Lieblingshelden. Am Ende ihrer Odyssee durch den Urwald, der sich allerlei bizarre Fabelwesen anschließen, geraten Muminmama und Mumin in eine gewaltige Überschwemmung. Unter den Opfern ist auch der verschollene Muminpapa.
Vater, schrie Mumin. Und das kleine Tier stimmte aus lauter Sympathie in Mumins Rufe ein. Dort hoch oben, auf einem der höchsten Zweige eines gewaltigen Baumes, saß ein nasser, trauriger Mumintroll und starrte übers Wasser.
Glücklich vereint zieht die Familie ins Mumintal. Im zweiten Buch droht der Weltuntergang. Ein Komet rast auf die Erde zu. Das Meer trocknet aus. Heuschreckenschwärme vernichten die Wälder. Aber auch hier gibt es ein glückliches Ende. Der Komet streift die Welt nur. Beide Bücher finden kaum Leser. Erst mit dem dritten kommt der große Erfolg. Insgesamt werden es 9 Bände. Tove Janssons berühmtestes Werk. Ein Kinderbuchklassiker, mittlerweile in 60 Sprachen übersetzt. In deutschen Kinderzimmern sind die Mumin-Bücher allerdings nicht allzu häufig anzutreffen. Und wer kennt bei uns schon die anderen Werke der vielseitig begabten Finnland-Schweden?
Ja, das hier ist die Sammlung. Es sind so ein paar Bücherregale voll.
Der Bremer Musik- und Informatiklehrer Christian Panse hat 2001 eine Internetseite geschaffen, auf der alles, wirklich alles über die Mumins, ihre Erfinderin und ihr Gesamtwerk zu finden ist. In seiner Wohnung steht man vor einer beachtlichen Sammlung.
Ganz links oben habe ich so frühe Illustrationswerke. Dann beginnt die ganze Sekundärliteratur, die relativ früh einsetzt, aber jetzt in den 1990ern, 2000ern richtig Fahrt aufgenommen hat. Und inzwischen gibt es da ziemlich viel. Und da in der Mitte sind natürlich die Mumin-Bücher in schwedischer und in deutscher Sprache in verschiedenen alten Ausgaben. Rechts davon die Erwachsenenbücher von Tove Jansson. Und dann beginnt der filmische Bereich, Mumin-Fernsehserien und dergleichen.
Geboren 1914 in Helsinki, wird Tove Jansson in der Atelierwohnung ihrer Eltern groß. Zwischen Gipssäcken, Skulpturen, Zeichnungen und Büchern. Ihr Vater ist der finnlandschwedische Bildhauer Viktor Jansson, die Mutter Signe Hammerstein, Schwedin und eine anerkannte Briefmarkengestalterin sowie Buch- und Zeitschriftenillustratorin.
Ja, die kleine Tove war von Anfang an dabei. Sie saß auf ihrem Schoß, wenn die Mutter fleißig zeichnete. Und bereits als Dreijährige hat sie Zeichnungen hingelegt, die nicht nach einem dreijährigen Kind aussehen, sondern figürlich ziemlich gekonnt und ausdrucksvoll sind.
Mit 16 darf Tove die Schule abbrechen, um in Stockholm und Helsinki Buchillustration und Malerei zu studieren. Sie reist durch Deutschland, Frankreich und Italien, verbringt 1938 ein halbes Jahr als Kunststudentin in Paris. Auf ihren Reisen entstehen originelle Kurzgeschichten für finnische Zeitungen. Dennoch fühlt sie sich in erster Linie als Malerin.
Und gerade die Malerei hat sie dann immer als ihre eigentliche Bestimmung, von der alles andere sie nur abhalten würde, dargestellt. Ich weiß persönlich immer nicht, ob ich ihr das so glauben sollte, aber das war vielleicht auch so der Traum, irgendwo autonom zu sein, wo sie mal machen konnte, was sie wollte.
Ihre Bilder, Landschaften, Selbstporträts und Blumenstillleben werden in Ausstellungen gezeigt und auch gekauft. Im Krieg ist Kunst als Geldanlage gefragt. Dazu kommen Aufträge für große Wandgemälde in öffentlichen Gebäuden. Ihren Lebensunterhalt aber verdient Jansson mit Illustrationen für Postkarten, Buchcover und Zeitschriften.
Von ihrer Mutter, die selber eine bedeutende Zeichnerin war, hatte sie dann eben die Mitarbeit an der Satirezeitschrift Garm zugeschanzt bekommen, wo sie regelmäßig, also eigentlich in jeder Ausgabe, Zeichnungen veröffentlichte, oft sogar eben das Titelblatt.
Mit ihren elegant scharfsinnigen Karikaturen und Titelbildern, darunter kühne Hitler- und Stalin-Verspottungen, steigt sie bei der Garm schnell zur Chefzeichnerin auf. Der kleine Snork neben ihrer Unterschrift bekommt dann unter dem Namen Mumintroll eine eigene Geschichte. Mit Fortsetzung in 8 Bänden. 1954 erscheint der dritte Band in der Schweiz. Der Hut des Zauberers. umbenannt in eine drollige Gesellschaft.
Man hat mit diesem eher fröhlichen Zaubererbuch angefangen. Und die ersten beiden Bände, die einen sehr düsteren, katastrophenbeladenen Hintergrund hatten, die hat man erstmal ausgelassen.
Tatsächlich geht es ab dem dritten Buch unbeschwerter und gemütlicher bei den Mumins zu. Sie leben jetzt mit ihren Begleitern als Wohngemeinschaft in einem blauen Turmhaus im Mumintal, umgeben von eindeutig skandinavischer Natur. Und wenn die Abenteuer nicht zu ihnen kommen, brechen sie auf, um welche zu suchen. Vor allem das großzügige Miteinander einer Gesellschaft von lauter Individualisten und Neurotikern macht die Geschichten heute noch so lesenswert.
Das Haus der Mumienfamilie ist immer offen für Gäste. Wenn jemand Neues ankommt, egal wer es ist, dann ist die einzige Frage, wo kriege ich jetzt noch ein Bett für den her? Der wird auf jeden Fall untergebracht. Die Mumienfamilie hat auch keine Probleme, mit Figuren ganz normal zusammenzuleben, die einen schweren Dachschaden haben und erstmal ganz dysfunktional sind.
Zur dreiköpfigen Kernfamilie gesellen sich in jedem Buch skurrile Wesen zwischen Maus und Mensch, wie das hysterische Schnüpferl, der freiheitsliebende Schnupferich oder die unverschämt direkte kleine Mü. Dazu kommen unheimliche Wesen, wie die wurmartigen, ziellos umhersegelnden Hatifnatten oder die eisige Mocha. Die Mumins lieben Stürme. Katastrophen begegnen sie mit Lust an der Anarchie. So wie in Sturm im Mumintal, wo eine Flutwelle die unteren Stockwerke des Turmhauses unter Wasser gesetzt hat.
Bald darauf konnte die Muminmutter ihre Küche zum ersten Mal von oben betrachten. Wie verzaubert starrte sie in ein stark beleuchtetes, hellgrünes Aquarium hinunter. Unten auf dem Grund waren der Herd, das Spülbecken und der Abfalleimer schwach zu erkennen. Sämtliche Stühle und der Tisch schwammen jedoch oben unterhalb der Decke im Wasser. »Das ist ja zu komisch«, sagte die Muminmutter und begann zu lachen. Sie lachte so sehr, dass sie sich in den Schaukelstuhl setzen musste. Es kam ihr einfach erfrischend vor, ihre Küche auf diese Weise zu sehen. »Mutter, jetzt tauche ich«, sagte Mumin. »Verbiete es ihm, bitte, bitte«, bat das Norkfräulein ängstlich. »Nein, warum denn?«, sagte die Muminmutter. »Wenn er es nun mal spannend findet.«
Während die Mumin-Geschichten in Skandinavien auch von Erwachsenen gelesen wurden, nahm der Schweizer Benziger Verlag kleine Änderungen und Ausschmückungen am Text vor, um sie möglichst kindgerecht zu machen.
Da hat man versucht, die Geschichten von Tove Jansson zu versüßlichen, kindlicher zu machen, sie weniger karg und weniger lakonisch rüberzubringen, was eigentlich nicht im Sinne Tove Jansson war.
Die Skandinavistin und Cheflektorin des Verlags Bastei Lübbe, Claudia Müller. Noch mehr ins Brave und Niedliche umgedichtet wurden die Mumin-Dialoge aber für die Fernsehserie der Augsburger Puppenkiste, die den Trollen erstmals große Popularität im deutschen Sprachraum verschaffte.
Das hat sich dann noch ein paar Mal wiederholt, dass es immer einen muministischen Aufschwung gab, wenn wieder was im Fernsehen kam. Das war dann am Wechsel der 70er, 80er Jahre diese polnisch-österreichische Trickfilmserie, so Halbfiguren aus Filz in Stop-Motion-Technik, gesprochen damals von Hans Klarin. Und als dann in den frühen 90ern die japanische Anime-Serie auch im deutschen Fernsehen lief, da waren wohl die Mumins am bekanntesten.
Mit den viel gelobten Übersetzungen von Birgitta Kicherer des Würzburger Arena Verlags ab 2001 bekam die Bekanntheit noch einen weiteren Schub. Die internationale Erfolgsgeschichte der Mumins aber hatte im Herbst 1954 in London begonnen. Mit einem täglichen Comicstrip in den Evening News, der größten Abendzeitung weltweit, satirisch zugespitzt und bestimmt für Erwachsene. Der Daily Sketch mit den Mumin-Figuren wird ein Riesenerfolg. Bald erscheint die Comicserie in den Zeitungen von 40 Ländern und erreicht 20 Millionen Leser. Übersetzungen der Mumin-Bücher in ganz Europa und Japan, Theateradaptionen und Fernsehspiele folgen. Dazu kommt die industrielle Mumienvermarktung in Fahrt. Werden die Figuren in Porzellan, auf Kindertellern, Bonbonpapieren, Brettspielen und Tapeten angeboten.
Da hat sie kräftig dran mitgestaltet und hatte große Lust darauf. Im zweiten Mumienboom in den 70er Jahren war es ihr schon ein bisschen lästig und sie war froh, ihren Bruder dabei zu haben. Und als das Ganze dann richtig Fahrt aufnahm, wurde das auch wieder zu einer Last und sie konnte das auch schlecht abgeben.
Walt Disney hingegen erteilte sie eine klare Abfuhr. Trotz der immens hohen Summe, die er für die Exklusivrechte der Mumins angeboten hatte. Zur Last und Qual wird auch der tägliche Comic, für den sie unentwegt neue Ideen produzieren muss, unter dem Druck von Deadlines. In ihr Notizbuch schreibt sie:
Diese verdammten Mumins. Ich will nichts mehr von ihnen hören. Ich könnte auf die Mumintrolle kotzen.
5 Jahre lang hält sie durch. 1959 übergibt sie die Comicserie an ihren jüngeren Bruder Lars und kehrt zu ihrer Malerei zurück und zu den Mumienbüchern. Im letzten Buch, Herbst im Mumintal, geschrieben in Moll, 1970 im Todesjahr ihrer Mutter, hat die Mumienfamilie das Mumintal bereits verlassen. Schon 3 Jahre zuvor hatte Tove Jansson ihrer Freundin in den USA etwas Neues angekündigt.
Ich schreibe jetzt nicht mehr für Kinder, sondern über ein Kind, für Erwachsene.
Das begann 1968 mit dem Episodenroman Die Tochter des Bildhauers, ein autobiografisch geprägter Roman, wo sie aus ihrer Sicht oder aus Kindessicht eben das Leben in einer Künstlerfamilie schildert, in Episoden aufgeteilt.
Sie handeln von den faszinierend unheimlichen Abenteuerspielplätzen der Natur auf der schwedischen Insel Blidö und finnischen Inselgruppe Pellinki, wo Tove die Sommer ihrer Kindheit verbrachte. Im Wechsel mit Episoden, die in der Atelierswohnung der Eltern in Helsinki spielen. Darunter Glanzstücke der lakonischen Ironie, wie die Texte über den Vater, seine Ateliersfeste, Aktmodelle und Haustiere, unter ihnen auch ein Affe.
Nach Mama liebt Papa Popolino über alles auf der Welt. Popolino darf sogar durch die Tageszeitung hüpfen, weil er Papas Freund ist. Er wohnt in einem großen Käfig auf Papas Schlafregal, aber er braucht sich nur am Schwanz aufzuhängen und zu schreien. Dann wird er herausgelassen. Papa und Popolino sitzen oft zusammen vor dem Radio. Und Popolino hat den einen Kopfhörer auf und dreht Störungen herbei. Einmal wollte Papa Popolino einen Dschungelfilm zeigen, aber sie wurden nicht hereingelassen.
Tove Jansson hat alle ihre Texte sehr intensiv bearbeitet und alle Beschreibungen, die darin vorkommen, da ist kein Wort zu viel. Sie hat immer auf den Punkt hin die Dialoge wiedergegeben, aber eben auch Naturbeschreibungen. Und das merkt man eben schon hier in dem ersten Buch, das sie eben für Erwachsene geschrieben hat, dass hier ja schon eine formvollendete Schriftstellerin ist.
1955 verliebt sich Tove Jansson in die Grafikerin Tuuliki Piitila. Die beiden bleiben für den Rest ihres Lebens zusammen, noch 45 Jahre. Die Sommer verbringen sie auf der winzigen Insel Klofaru, neben der Familieninsel der Janssons, dort, wo sich in den Ferien auch Toves Bruder Lars mit seiner Kleintochter Sophia und die Großmutter aufhalten. Sophia Jansson ist heute Vorsitzende des Familienunternehmens Mumin Characters Ltd., das über die künstlerische Integrität der Muminfiguren wacht. Es habe immer Spaß gemacht mit ihrer Tante, erzählt sie.
She was always a fun person to be around, of course. She was always very interested in me.
Sie interessierte sich immer sehr für mich, gab mir nie das Gefühl, dass ich unwichtig sei. Ganz im Gegenteil. Wenn wir sie und Toti auf ihrer Insel besuchten, schlug sie uns vor, schwimmen zu gehen oder uns in ein Felsbecken mit weichem Seegras zu legen oder Drachen steigen zu lassen. Sie war offensichtlich sehr auf Abenteuer eingestellt und mochte alles, was auch ein Kind interessierte. Nicht, weil sie kindisch war, sondern weil sie eine freie Seele war. Ja, sie war sehr authentisch.
Auch die Großmutter, Toves Mutter, ist eine freie Seele. Die 6-jährige Sophia und die 86-jährige Ham sind das Vorbild für das Protagonistenpaar in Janssons erfolgreichstem Buch für Erwachsene. Das Sommerbuch, erschienen 1972. Ein Bestseller in Skandinavien und England und auch im deutschsprachigen Raum viel gelesen. Die englische Verfilmung mit Glenn Close in der Rolle der Großmutter soll 2025 in die Kinos kommen. Eine Beziehungsgeschichte zwischen einer künstlerischen Großmutter und ihrer Enkelin, voller Witz, Weisheit und Tiefsinn. Die beiden durchstreifen die Insel, sammeln Tierknochen, reden über Leben und Tod, streiten sich.
Dürfen die Engel in die Hölle hinunterfliegen?
Bestimmt. Da unten haben sie ja vielleicht eine Menge Freunde und Bekannte.
Jetzt habe ich dich erwischt, rief Sophia. Gestern hast du gesagt, es gibt keine Hölle. Heute denke ich genauso. Aber das hier ist ja bloß ein Spiel. Das ist kein Spiel. Wenn man über Gott spricht, ist das ernst. Gott würde nie etwas so Dummes erfinden wie eine Hölle. Hat er aber getan. Nein, hat er nicht. Doch, eine riesengroße Hölle.
...1971 legt Tove Jansson ihren ersten Kurzgeschichtenband vor. Die Zuhörerin. Weitere Bände folgen, im Wechsel mit schmalen Romanen.
Die Kurzgeschichten waren Tove Janssons Königsdisziplin. Diese Geschichten handeln oft von einsamen Personen, von Menschen mit Obsessionen und auch eben von Künstlern.
Sehr anspruchsvoll zu lesen ist zum Beispiel die Kurzgeschichte »Die Lokomotive«, wo ein offensichtlich beziehungsunfähiger Mann, der sich dafür eben sehr stark mit Maschinen und vor allem Lokomotiven beschäftigt, dann irgendwann eine Frau kennenlernt, die auch immer auf den Bahnhof kommt, die sich auch nur wegen der Eisenbahnen dahin begibt.
Zwei einsame Seelen mit der gleichen Obsession finden sich, aber sie kommen nicht zusammen. Die geplante Zugreise zu zweit löst sich in den mörderischen Gedankenspielen des Ich-Erzählers auf. Das besondere Talent Tove Janssons, mit wenigen präzisen Worten einen skurrilen Charakter, die Kommunikation zwischen zwei Personen oder die Gedankengänge eines Individuums zu beschreiben. Kunstvoll, vielschichtig und mit überraschenden Wendungen findet sich auch in den Kurzgeschichten der Bände »Das Puppenhaus«, »Reisen mit leichtem Gepäck« oder »Briefe an Clara«. Und immer wieder sind kleine Inseln die Schauplätze für abgründig schillernde Geschichten mit Tieren. In »Die Möwen« sucht ein gestresster Lehrer mit seiner Frau Erholung auf einer felsigen Schäreninsel. Jeder hütet seinen Lieblingsvogel. Else eine Möwe, Arne eine brütende Eiderente. Die Story steuert auf ein makabres Ende zu.
Im selben Moment ein heftiger Flügelschlag. Ein großer, weißer Vogel, der herabschoss und eins der Jungen packte und direkt vor Arnes hilflosem Entsetzen verschwand das Ei der Junge Stück für Stück durch schluckende Halsmuskeln. Er schrie laut auf und stürzte vor, um zu verteidigen, ergriff einen Stein und warf. Arne hatte noch nie richtig zielen können, aber dieses Mal gelang es ihm. Der Vogel lag mit ausgebreiteten Flügeln auf dem Felsen, weißer als der Nebel, wie eine offene Blume, und die Beine des Eiderkükens ragten immer noch aus dem Schnabel. »Elsa, ich bringe dich um«, schrie er.
Sie hat halt immer, wenn sie Texte geschrieben hat, daran lange gefeilt. Also sie hat teilweise 7-8 Mal die Texte überarbeitet, bis sie mit ihnen zufrieden war, dass sie an den Verlag geschickt werden konnten.
And I think because she wrote them later on in life, she also gradually became much more ambitious.
Weil sie die Geschichten im höheren Alter schrieb, wurde sie beim Schreiben immer ehrgeiziger und selbstkritischer. Deshalb hat sie ihre Geschichten immer wieder umgeschrieben und zu einer knappen Prosa destilliert. Sie sind aber sehr reichhaltig, wenn man sie liest. Sie handeln immer von weit mehr als von den paar Seiten Text, die man in der Hand hält. weil sie nichts Überflüssiges und nichts Offensichtliches geschrieben hat, sondern Worte verwendet, die den Leser dazu bringen, selbst zu entdecken, was zwischen den Zeilen steht, ihm die Freiheit geben, zu interpretieren, was vor sich geht.
Having the freedom to interpret what's going on.
Im Jahr 2022 hat der finnische Spielfilm Tove das Publikum außerhalb Skandinaviens erstmals mit der Erfinderin der Mumins näher bekannt gemacht. Mit der jungen Künstlerin in Helsinki und Paris und vor allem mit ihrer Bisexualität. Sie selbst hat 1989 noch einmal einen autobiografischen Episodenroman mit dem Titel Fairplay vorgelegt.
Hier ist nun die Beziehung zwischen zwei Frauen, die ganze Zeit der Mittelpunkt, die deutlich Tove Jansson und ihre Partnerin Tuulikki Pietilä sind. Und in den verschiedenen Episoden, auch auf Weltreise, was ja wirklich vorgefallen ist, zwei schöpferische Frauen zusammen, wie die sich begegnen und befördern, befruchten, aber teilweise eben auch behindern und dann der Versuchung widerstanden werden muss, der anderen in ihr Privat- oder in ihr Spezialgebiet reinzuquatschen.
Tove Jansson, die in der ersten Hälfte ihres Lebens leidenschaftliche, aber auch komplizierte Liebesbeziehungen mit Männern führte und in der zweiten die Frau fürs Leben fand, sprach in der Öffentlichkeit nie über ihre lesbischen Partnerschaften.
Das hat sie jetzt auch nicht nach außen getragen und ist jetzt nicht für die Gleichberechtigung auf die Straße gegangen, sondern sie hat das einfach in dem Rahmen, wie es möglich war, gelebt, also auf dem Papier des Gesetzbuches waren gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Finnland noch bis in die 70er Jahre, glaube ich, illegal. Aber die Gesellschaft war vorher schon viel toleranter und gerade bei Künstlern und dergleichen sah man dem Ganzen mit einem Augenzwinkern das nach. Und sie hat es dann offen gelebt, aber nicht thematisiert.
Tove Jansson starb im Jahr 2001 mit 87 Jahren. Ihre Bücher für Erwachsene, die sie Böcker um Volk nannte, Bücher für Menschen, liegen inzwischen fast vollständig auf Deutsch vor. Dennoch ist ihr literarisches Werk über die Mumin-Geschichten hinaus, sieht man einmal vom Erfolg des Sommerbuchs ab, bei uns erstaunlich wenig bekannt, was vielleicht auch mit der Verlagsgröße zu tun hat.
Die Bücher sind in dem wirklich sehr guten Urachhaus Verlag erschienen, der aber ein relativ kleiner Verlag ist und somit natürlich nicht so eine Reichweite hat. Und von daher sind sie jetzt nicht in großen Stapeln in den großen Buchhandlungen zu finden. Es ist jedoch so, dass in den letzten Jahren, unter anderem durch die Verfilmung der Biografie von Tove Jansson und ich nehme mal an, auch demnächst durch die Verfilmung des Sommerbuchs, dass da die Bekanntheit zunimmt und dass eben nicht nur die Mumin-Geschichten, sondern eben auch die Erwachsenenbücher von Tove Jansson wieder mehr rezipiert werden.
Sie sind auf jeden Fall, sagt Sophia Jansson, die Nichte und Leiterin von Mumin Characters, auf dem besten Weg, ein größeres Publikum zu finden.
When Tove would have been 100 in 2014.
Zum 100. Geburtstag Toves gab es eine große Jubiläumsfeier. Es war uns wichtig, Toves andere Leistungen hervorzuheben, ihre Gemälde, ihre Illustrationen, aber natürlich vor allem ihre Belletristik für Erwachsene. Und langsam, aber sicher entdecken die Leute auch, was für eine unglaublich gute Kurzgeschichtenautorin sie war.
Nach Sonnenuntergang ist die Insel eine schwarze Silhouette, ein unpräziser Fleck im Farbenspiel aus zartem Kobaltblau, Neapelgelb und Azurblau. Der Horizont verschwindet und Eisenten und Samtenten fliegen schweigend und entschlossen dicht übers Wasser. Die Möwen haben sich zur Nachtruhe begeben und sitzen reglos auf den umliegenden Felsen und Steinen. Alle haben den Kopf in dieselbe Richtung gewandt.
Von Mumins und seltsamen Menschen. Tove Jansson und ihr literarisches Werk. Von Renate Maurer. Es sprachen Sina Martens und Stefanie Eid. Ton Andreas Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.